Kapitel 45. Nachdem er sie verlassen hatte, das Geräusch seiner Kutsche war längst erstorben, wurde Eleanor von einer Fülle von Eindrücken bedrängt, die sehr unterschiedlich waren, aber alle in dieselbe Traurigkeit mündeten und selbst die Gedanken an ihre Schwester in den Hintergrund schoben. Willoughby, den sie noch vor einer halben Stunde als den nichtswürdigsten aller Männer verabscheut hatte. Dieser Willoughby erregte trotz seiner Charakterfehler ihr Mitgefühl, da diese Fehler ihm so viel Leid beschert hatten, und sie dachte an den für immer von ihrer Familie Getrennten mit einer Zärtlichkeit und einem Bedauern, die weit mehr dem entsprachen, was er sich wünschte, als dem, was er verdiente, wie sie sich bald eingestehen musste. Sie spürte, dass sein Einfluss auf ihr Empfinden durch Umstände verstärkt wurde, denen sie eigentlich kein Gewicht beimessen durfte. Durch sein ungewöhnlich attraktives Äußeres und das offene, liebevolle und lebhafte Wesen, was beides schließlich nicht sein Verdienst war, außerdem durch die immer noch glühende Liebe zu Marianne, die ja keineswegs unschuldig war. Doch dass dies alles Gewicht hatte, spürte sie lange, lange bevor sein Einfluss nachließ. Als sie endlich zu der nichtsahnenden Marianne zurückkehrte, wachte diese soeben auf, erfrischt von einem langen, süßen Schlummer, ganz wie sie gehofft hatte. Eleanors Herz war übervoll. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, Willoughbys Besuch, Mariannes Rettung und die bevorstehende Ankunft ihrer Mutter versetzten sie in eine Aufregung, die jede Spur von Müdigkeit verscheuchte und sie nur fürchten ließ, sie könne sich ihrer Schwester gegenüber verraten. Doch diese Furcht quälte sie nur kurze Zeit, denn schon eine halbe Stunde, nachdem Willoughby das Haus verlassen hatte, wurde sie erneut vom Geräusch einer Kutsche nach unten gerufen. In ihrem Eifer, der Mutter jede unnötige Sekunde schrecklicher Anspannung zu ersparen, lief sie sofort in die Halle und erreichte die Haustür gerade rechtzeitig, um sie zu empfangen und beim Eintreten zu stützen. Mrs. Dashwoods Angst war, als sie sich dem Haus näherten, fast zu der Überzeugung angewachsen, Marianne werde nicht mehr unter den Lebenden sein. Und nun hatte sie keine Stimme mehr, um sich nach ihr zu erkundigen, hatte nicht einmal mehr genug Stimme für Eleanor. Doch diese wartete weder ihre Begrüßung noch irgendeine Frage ab, sondern präsentierte ihr auf der Stelle die erfreuliche, erlösende Nachricht. Und die Mutter, die sie mit der ihr eigenen Inbrunst entgegennahm, wurde augenblicklich vom Glück übermannt, so wie sie vorher von ihren Befürchtungen übermannt worden war. Gestützt von Tochter und Freund ging sie in den Salon, und dort umarmte sie unter Freudentränen, wenn auch noch immer unfähig zu sprechen, Eleanor wieder und wieder und wandte sich nur von ihr ab, um Colonel Brandon ein übers andere Mal die Hand zu drücken, wobei sie ihm einen Blick zuwarf, der gleichermaßen ihre Dankbarkeit verriet, wie ihre Überzeugung, dass er die Seligkeit dieses Moments teilte. Er teilte sie tatsächlich, jedoch mit einem Schweigen, das noch tiefer war als das ihre. Kaum, dass Mrs. Dashwood sich gefasst hatte, wünschte sie sich als erstes Marianne zu sehen. Und 2 Minuten später saß sie bei ihrem geliebten Kind, das ihr durch Abwesenheit, Unglück und Lebensgefahr teurer geworden war denn je. Eleanors Freude darüber, was die beiden bei dieser Begegnung empfanden, wurde nur durch die Befürchtung gedämpft, es werde Marianne womöglich den Schlaf rauben. Doch Mrs. Dashwood konnte ruhig und gelassen sein, ja sogar umsichtig, wenn das Leben eines Kindes auf dem Spiel stand. Und Marianne, die Wohlbehagen über den Besuch ihrer Mutter empfand, und genau wusste, dass sie für Gespräche noch zu schwach war, unterwarf sich bereitwillig dem Schweigen und der Ruhe, die alle fürsorglichen Menschen um sie herum ihr verordneten. Mrs. Dashwood wollte unbedingt die ganze Nacht bei ihr wachen. Und Eleanor entsprach der Bitte ihrer Mutter und ging zu Bett. Aber obwohl sie nach einer schlaflosen Nacht und vielen Stunden zermürbender Sorge dringend Erholung nötig hatte, hielt ihre innere Erregung an. Willoughby, der arme Willoughby, wie sie ihn mittlerweile bei sich nannte, beherrschte ihre Gedanken. Sie hatte seine Rechtfertigung um keinen Preis hören wollen. Und nun schalt sie sich bald, weil sie ihn zuvor so streng verurteilt hatte, bald sprach sie sich frei. Nach wie vor quälte sie das Versprechen, ihrer Schwester alles zu erzählen. Sie fürchtete sich vor dem Bericht selbst, fürchtete sich vor dessen möglicher Wirkung auf Marianne, bezweifelte, dass sie nach einer solchen Enthüllung jemals mit einem anderen Mann glücklich werden konnte und wünschte sich für einen kurzen Moment, Willoughby möge verwitwet sein. Dann musste sie an Colonel Brandon denken, machte sich Vorwürfe, fand, dass es ihm mit seinem Leid und seiner Beharrlichkeit weit mehr zustand als seinem Rivalen, von ihrer Schwester belohnt zu werden, und wünschte sich alles andere als Mrs. Willoughbys Tod. Das Erschrecken über Colonel Brandons Auftauchen als Bote in Barton hatte sich in Grenzen gehalten, weil Mrs. Dashwood ohnehin sehr beunruhigt gewesen war. In ihrer Sorge um Marianne hatte sie bereits beschlossen, an eben diesem Tag nach Cleveland zu fahren, ohne weitere Nachrichten abzuwarten, und die Reisevorbereitungen waren schon vor seiner Ankunft so weit gediehen, dass man nur noch auf die Carys wartete, die Margaret abholen sollten, da die Mutter sie wegen der Ansteckungsgefahr nicht mitnehmen wollte. Mariannes Befinden besserte sich mit jedem Tag, und Mrs. Dashwoods strahlende Heiterkeit und beschwingte Laune bezeugten, dass sie, wie sie selbst wiederholt beteuerte, eine der glücklichsten Frauen der Welt war. Wenn Eleanor diese Behauptung hörte und sie erkennbar bestätigt bekam, fragte sie sich manchmal unwillkürlich, ob ihre Mutter jemals an Edward dachte. Doch Mrs. Dashwood, die Eleanors gemäßigter Schilderung ihrer Enttäuschung Glauben schenkte, ließ sich von ihrer überschwänglichen Freude fortreißen und hatte nur im Sinn, was diese Freude noch steigerte. Marianne war ihr zurückgegeben und aus einer Gefahr errettet worden, an der auch sie selbst, das erkannte sie nun, schuld war, weil sie sich getäuscht und die Tochter in ihrer unseligen Neigung zu Willoughby bestärkt hatte. Zudem bereitete ihr diese Genesung noch eine weitere Freude, von der Eleanor nichts ahnte. Folglich musste sie davon erfahren, sobald sich Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen bot. »Endlich sind wir zwei allein. Du weißt noch nicht von meinem ganzen Glück, Eleanor. Colonel Brandon liebt Marianne. Er hat es mir selbst gesagt.« Ihre Tochter, teils erfreut, teils schmerzlich berührt, einerseits überrascht, andererseits auch wieder nicht, war das Schweigen und die Aufmerksamkeit in Person. »Du reagierst nie so wie ich, Eleanor. Sonst würde ich mich über deine Gelassenheit wundern. Hätte mir jemand gesagt, ich solle mir etwas wirklich Gutes für meine Familie wünschen, ich hätte meine Hoffnung darauf gesetzt, dass Colonel Brandon eine von euch heiratet. Und ich glaube, Marianne ist diejenige von euch beiden, die mit ihm am glücklichsten wird.« Eleanor war versucht, sich nach dem Grund für diese Meinung zu erkundigen, denn sie war überzeugt, dass sich bei objektiver Betrachtung ihres Alters, ihrer Wesenszüge und ihres Gefühlslebens keiner finden ließe. Aber da ihre Mutter sich bei interessanten Themen immer von ihrer Einbildungskraft fortreißen ließ, fragte sie nicht nach, sondern ging mit einem Lächeln darüber hinweg. »Er hat mir gestern auf der Fahrt sein Herz ausgeschüttet. Es kam ganz unerwartet, ganz unbeabsichtigt. Du kannst dir vorstellen, dass ich von nichts anderem als meinem Kind sprach. Er konnte seine Sorge nicht verhehlen. Ich merkte, dass sie der meinen glich. Und da er vielleicht dachte, dass bloße Freundschaft ein so glühendes Mitgefühl heutzutage nicht mehr rechtfertigt oder vielleicht gar nicht mehr nachdachte, sondern nur seinen nicht zu unterdrückenden Gefühlen nachgab, gestand er mir seine ernste, zärtliche, beständige Neigung zu Marianne. Er hat sie vom ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an geliebt, Eleanor.« An diesem Punkt wurde Eleanor alles klar. Sie erkannte nicht etwa die Ausdrucksweise oder das Geständnis von Colonel Brandon, sondern die typisch beschönigende, lebhafte Fantasie ihrer Mutter, die sich alles für sie Erfreuliche nach Belieben zurechtbog. Seine Liebe zu ihr, die in ihrer Glut, Aufrichtigkeit und Treue, wie immer wir es nennen wollen, alles, was Willoughby fühlte oder zu fühlen vorgab, unendlich weit übersteigt, hielt stand, obwohl er die ganze Zeit um die unselige Voreingenommenheit unserer lieben Marianne für diesen nichtswürdigen jungen Mann wusste. Und er hat ohne alle Selbstsucht, ohne jede Aussicht auf Erfolg zugesehen, wie sie mit einem anderen glücklich war. So ein nobler Charakter. solche Offenheit, solche Aufrichtigkeit. In ihm wird man sich nie täuschen. Colonel Brandon steht allgemein im Ruf, ein vortrefflicher Mensch zu sein, sagte Eleanor. Das weiß ich, entgegnete ihre Mutter ernst. Sonst wäre ich nach diesem warnenden Beispiel die Letzte, die eine solche Neigung unterstützen oder sich auch nur darüber freuen würde. Aber dass er mich abgeholt hat, so tatkräftig, bereitwillig und freundlich, genügt mir als Beleg, dass er ein höchst ehrenhafter Mann ist. Sein guter Ruf gründet sich aber nicht nur auf eine einzelne gute Tat, zu der ihn, selbst wenn die Menschlichkeit keine Rolle spielte, schon seine Liebe zu Marianne bewogen hätte. Mrs. Jennings und die Middletons kennen ihn lange und genau. Sie lieben ihn. Und auch mir bedeutet er viel, obwohl ich ihn erst vor kurzem kennengelernt habe. Ich schätze und achte ihn so sehr, dass ich, wenn Marianne mit ihm glücklich werden kann, eine Verbindung mit ihm für uns alle höchst gedeihlich fände. Was hast du ihm geantwortet? Hast du ihm Hoffnungen gemacht? Ach, mein Schatz, ich konnte weder ihm noch mir Hoffnungen machen. Es war ja zu befürchten, dass Marianne im Sterben lag. Aber er bat nicht um ein Zeichen der Hoffnung oder Ermutigung. Er konnte nur seinen Überschwang nicht mehr zügeln und hat sich spontan einer tröstenden Freundin anvertraut, nicht bei einer Mutter um die Hand der Tochter angehalten. Trotzdem sagte ich nach einer Weile, denn zuerst war ich völlig überwältigt, wenn sie am Leben bleibe, worauf ich fest vertrauen würde, sähe ich mein größtes Glück darin, diese Heirat zu befördern. Und seit unserer Ankunft, seit wir uns in freudiger Sicherheit wiegen dürfen, habe ich dies aufs Eindringlichste wiederholt und ihm jede Ermutigung zuteilwerden lassen, die in meiner Macht steht. Zeit, ein kleines bisschen Zeit, sagte ich zu ihm, werde viel bewirken. Marianne könne ihr Herz unmöglich für immer und ewig an einen Mann wie Willoughby weggeworfen haben. Er, Colonel Brandon, werde es durch seine Verdienste bald für sich erobern. Nach der Gemütslage des Colonels zu urteilen, hast du nicht erreicht, dass er deine Zuversicht teilt. Nein. Er meint, Mariannes Liebe sei zu tief verwurzelt, als dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern werde. Und selbst angenommen, ihr Herz wäre wieder frei, sieht er vor lauter Schüchternheit keine Möglichkeit, sie angesichts ihres Alters und Wesensunterschieds jemals für sich zu gewinnen. Hier irrt er sich allerdings gründlich. Er ist gerade um so viel älter, dass es sich vorteilhaft auswirkt. Schließlich sind sein Charakter und seine Prinzipien bereits gefestigt. Und sein Wesen, davon bin ich fest überzeugt, ist genau so beschaffen, dass es deine Schwester glücklich machen wird. Auch sein Äußeres und seine Umgangsformen, alles spricht zu seinen Gunsten. Meine Parteinahme macht mich keineswegs blind. Er sieht sicher nicht so gut aus wie Willoughby, aber gleichzeitig hat sein Gesicht etwas viel Gefälligeres. In Willoughbys Blick lag immer so etwas, vielleicht erinnerst du dich, etwas, was ich bisweilen nicht mochte. Daran erinnerte sich Eleanor mitnichten. Aber ihre Mutter wartete nicht lange auf eine Bestätigung, sondern fuhr fort. Und seine Umgangsformen. Die Umgangsformen des Colonels gefallen nicht nur mir viel besser als die von Willoughby, sondern werden in ihrer Art auch Marianne zuverlässiger für sich einnehmen, das weiß ich genau. Seine Freundlichkeit, seine ungeheuchelte Aufmerksamkeit für andere Menschen und seine männliche, natürliche Schlichtheit entsprechen weit mehr ihrer wahren Veranlagung als die oft gekünstelte, unpassende Lebhaftigkeit jenes jungen Mannes. Ich bin mir ganz sicher, selbst wenn Willoughby sich als wahrhaft liebenswert entpuppt hätte und nicht als das Gegenteil, wäre Marianne mit ihm trotzdem nie so glücklich geworden, wie sie es mit Colonel Brandon wird. Sie schwieg. Die Tochter konnte ihr nicht rückhaltlos beipflichten, aber ihre abweichende Meinung wurde gar nicht erst gehört und erregte deshalb auch keinen Anstoß. »In Delaford ist sie für mich leicht zu erreichen, selbst wenn ich weiter in Barton lebe«, fuhr Mrs. Dashwood fort. »Aber aller Wahrscheinlichkeit nach, es soll ja ein großes Dorf sein. Nein, ganz bestimmt gibt es dort ein kleines Haus oder Cottage in der Nähe, das sich für uns genauso gut eignet wie unsere jetzige Bleibe.« Arme Eleanor. Schon wieder plante jemand, sie nach Delaford zu befördern. Aber ihr Kampfgeist blieb ungebrochen. Und dann sein Vermögen. Du weißt ja, in meinem Alter macht sich der Mensch darüber Gedanken. Und obwohl ich weder weiß noch wissen möchte, wie groß es tatsächlich ist, bin ich überzeugt, es ist ansehnlich. Hier wurden sie unterbrochen, weil jemand ins Zimmer trat, und Eleanor zog sich zurück, um allein über all das nachzudenken, um ihrem Freund Erfolg zu wünschen und zugleich wegen Willoughby einen kleinen Stich zu verspüren. Kapitel 46. Die Krankheit hatte Marianne zwar geschwächt, war aber nicht von solcher Dauer gewesen, dass sich die Genesung nun lange hingezogen hätte. Vielmehr erholte sie sich dank ihrer Jugend, ihrer natürlichen Lebenskraft und der mütterlichen Hilfe derart zügig, dass sie 4 Tage nach Ankunft der Mutter schon in Mrs. Palmers Salon umziehen konnte. Kaum lag sie dort, wurde auf ihre ausdrückliche Bitte hin Colonel Brandon eingeladen, sie zu besuchen, denn sie wollte ihm unbedingt dafür danken, dass er ihre Mutter geholt hatte. Seine Bewegtheit, als er ins Zimmer trat, die Veränderung in ihrem Aussehen gewahrte und die blasse Hand ergriff, die sie ihm sogleich entgegenstreckte, entsprang nach Eleanors Dafürhalten nicht nur seiner Liebe zu Marianne oder dem Gefühl, dass andere darum wussten. Und bald las sie in seinem melancholischen Blick und seinem Erröten, als er ihre Schwester ansah, dass ihm wahrscheinlich viele unglückliche Szenen aus der Vergangenheit durch den Kopf gingen. Wachgerufen durch die eingestandene Ähnlichkeit zwischen Marianne und Eliza und nun noch verstärkt durch die umschatteten Augen, die kränkliche Haut, die matte, halb liegende Haltung und die von Herzen kommende Anerkennung einer besonderen Dankesschuld. Mrs. Dashwood beobachtete das Geschehen nicht weniger aufmerksam als ihre Tochter. Aber da sie die Geschichte des Colonels nicht kannte, kam sie zu einem ganz anderen Schluss. Sie sah in seinem Gebaren nur das Wirken schlichter, offensichtlicher Gefühle und bildete sich ein, in den Gesten und Worten von Marianne schon etwas mehr Erwachen zu sehen als bloße Dankbarkeit. Nachdem 1, 2 weitere Tage vergangen waren und Marianne sichtlich alle 12 Stunden kräftiger wurde, begann Mrs. Dashwood, angespornt von ihren eigenen Wünschen wie von denen ihrer Töchter, über eine Rückkehr nach Barton zu sprechen. Von ihren Maßnahmen hingen auch die ihrer beiden Freunde ab. Mrs. Jennings konnte Cleveland nicht verlassen, solange die Dashwoods blieben. Und auch Colonel Brandon vertrat, dank ihres gemeinsamen Drängens, sehr bald die Auffassung, sein eigener Aufenthalt dort sei ebenso selbstverständlich, wenn auch nicht ebenso unerlässlich. Er und Mrs. Jennings drängten nun ihrerseits Mrs. Dashwood, sich für die Rückreise seiner Kutsche zu bedienen, weil ihr krankes Kind es darin bequemer habe. Und als ihn nicht nur Mrs. Dashwood zu einem Besuch im Cottage einlud, sondern auch Mrs. Jennings, die in ihrer lebhaften Gutmütigkeit auch gern im Namen anderer Leute gastfreundlich war, verpflichtete sich der Colonel mit Vergnügen, die Kutsche im Lauf der nächsten Wochen dort abzuholen. Es kam der Tag der Trennung und Abreise. Nachdem Marianne sich umständlich und lange von Mrs. Jennings verabschiedet hatte, aufrichtig dankbar, respektvoll und unter guten Wünschen, wie sie es ihr schuldig zu sein glaubte, weil sie sich insgeheim eingestand, sie früher zu wenig beachtet zu haben, und nachdem sie Colonel Brandon herzlich wie eine alte Freundin lebewohl gesagt hatte, half er ihr behutsam in die Kutsche und schien sich vergewissern zu wollen, dass sie mindestens die Hälfte für sich beanspruchte. Dann folgten Mrs. Dashwood und Eleanor, und die beiden anderen blieben allein, sprachen über die Abgereisten und spürten, wie langweilig es ohne sie war, bis Mrs. Jennings zu ihrem Wagen gerufen wurde und sich dort mit dem Geplauder der Zofe über den Verlust ihrer jungen Freundinnen hinwegtröstete. Gleich darauf machte sich auch Colonel Brandon auf seinen einsamen Weg nach Delaford. Die Dashwoods waren 2 Tage unterwegs und Marianne überstand die Reise ohne nennenswerte Erschöpfung. Zu tun, was immer innige Liebe und eifrige Fürsorge für ihre Bequemlichkeit tun konnten, machten sich ihre aufmerksamen Reisegefährtinnen zur Aufgabe. Und beide fühlten sich belohnt durch ihr körperliches Wohlbefinden und ihre Gemütsruhe. Für Letztere war Eleanor besonders dankbar. Sie, die Marianne wochenlang unablässig hatte leiden sehen, bedrückt von einer Herzensqual, die auszusprechen sie nicht den Mut und zu verbergen nicht die Kraft hatte, bemerkte nun mit einer Freude, die niemand sonst in diesem Maß nachempfinden konnte, eine sichtbare Gelassenheit an ihr, die, so hoffte sie, das Ergebnis ernsthaften Nachdenkens war und sie schließlich zufrieden und heiter werden ließe. Als sie sich allerdings Barton näherten und in eine Gegend kamen, in der jedes Feld und jeder Baum besondere und schmerzliche Erinnerungen weckte, wurde Marianne schweigsam und nachdenklich, wandte das Gesicht von den anderen ab und starrte nur ernst aus dem Fenster. Doch dies fand Eleanor weder verwunderlich noch tadelnswert. Und als sie Marianne aus der Kutsche half und merkte, dass sie geweint hatte, sah sie darin nur eine Gefühlsregung, die ganz natürlich war, nichts anderes als zärtliches Mitleid weckte und ob ihrer Unaufdringlichkeit Lob verdiente. Auch in der Folge erkannte sie in ihrem Benehmen eine innere Haltung, die sich endlich um Einsicht bemühte. Denn kaum hatten sie ihr gemeinsames Wohnzimmer betreten, ließ Marianne resolut und tapfer ihre Blicke schweifen, als sei sie entschlossen, sich jetzt gleich wieder an all die Gegenstände zu gewöhnen, die womöglich mit Erinnerungen an Willoughby verknüpft waren. Sie sprach wenig, versuchte sich aber bei jedem Satz heiter zu geben, und obwohl ihr manchmal ein Seufzer entfuhr, verklang er nicht, ohne dass ein Lächeln ihn wieder gut machte. Nach dem Dinner wollte sie Klavier spielen. Sie ging zum Piano, doch ihr erster Blick fiel auf die Noten einer Oper, die ihr Willoughby besorgt hatte, mit Duetten, die sie gemeinsam besonders gern gesungen hatten, und einem Titelblatt, auf dem ihr Name in seiner Handschrift stand. Das war zu viel. Sie schüttelte den Kopf, legte die Noten beiseite, ließ ihre Hände eine Minute lang über die Tasten gleiten, klagte dann über Schwäche in den Fingern und schloss das Instrument wieder. Zugleich erklärte sie allerdings mit fester Stimme, sie werde in Zukunft viel üben. Auch am nächsten Morgen waren diese erfreulichen Symptome keineswegs verschwunden. Im Gegenteil, nachdem Körper und Geist vom Schlaf gleichermaßen gestärkt waren, wirkte Marianne äußerlich und auch in ihrem Reden glaubhaft schwungvoller. Voller Vorfreude auf Margarets Rückkehr sprach sie über die geliebte Familienrunde, die dann wieder vollzählig sei, und über ihre gemeinsamen Beschäftigungen und bezeichnete ihr fröhliches Zusammensein als das einzig wünschenswerte Glück. »Wenn sich das Wetter beruhigt hat und ich wieder bei Kräften bin«, sagte sie, »machen wir jeden Tag lange Spaziergänge. Wir besuchen den Bauernhof an der Hangkante und schauen, was die Kinder treiben. Wir spazieren zu Sir Johns neuen Schonungen in Barton Cross und im Klosterholz. Und wir gehen zu den alten Ruinen der Propstei und versuchen, den Grundmauern dort nachzuspüren, wo sie angeblich einmal gestanden haben. Ich weiß, wir werden glücklich sein. Ich weiß, es wird ein glücklicher Sommer werden. Ich habe vor, nie später als 6 Uhr aufzustehen. Und von da bis zum Dinner werde ich jede Minute entweder lesen oder musizieren. Ich habe mir einen Plan gemacht und mir vorgenommen, ernsthaft zu lernen. Unsere eigene Bibliothek kenne ich zu gut, als dass ich dort etwas anderes als bloße Unterhaltung finden würde. Aber auf Barton Park gibt es viele lesenswerte Werke. Und etwas modernere Bücher kann ich mir von Colonel Brandon ausleihen. Mit nur 6 Stunden Lektüre pro Tag erwerbe ich mir im Lauf eines Jahres eine Menge Wissen, das mir meinem Gefühl nach jetzt fehlt. Eleanor lobte sie für einen so vortrefflich ausgearbeiteten Plan, auch wenn sie lächeln musste, da sie denselben hitzigen Wahn am Werk sah, der Marianne einst zu einem Übermaß an lähmender Trägheit und egoistischem Genörgel verleitet hatte und nun sogar bei ihrem Vorhaben, sich im Grunde vernünftig zu beschäftigen und vorbildlich zu beherrschen, wieder zur Übertreibung führte.